Und dann habe ich das mit den Rückenschmerzen bekommen, immer an derselben Stelle, als wenn mir da jemand so reinpiekt, weißt du, so in den Rücken. Geh mal zur Physiotherapie, machen Sie mal das, machen Sie mal hier. Das hat ja alles nicht geholfen. Dann wollten sie mir Schmerztabletten verschreiben. Ich habe gesagt, die helfen ja auch nicht. Und dann fing es auch an, das kennt wahrscheinlich jede Frau, die dann irgendwann mal feststellt, komischerweise hast du jetzt gar keine Periode mehr. Also ich kenne ganz viele Frauen, denen das so geht. Ich höre das bei meinen Patienten immer, die, als wenn die meine Geschichte nochmal erzählen.
Also jetzt nochmal langsam. Mit 12 Jahren kriegst du eine Zahnspange, weil da irgendwie eine Schiefstellung ist im Gebiss. Und Jahrzehnte später bekommst du Rückenschmerzen und verbindest diese Themen miteinander.
Da kam ich dann auf den Gedanken, ja, warum nicht? Ich könnte das studieren und vielleicht mal rausfinden, ob das notwendig war, mir die Zähne in dem Alter zu ziehen. Im Studium kam das alles so kurz. Es wurde immer nur so angerissen, aber für Zahnmediziner so unrelevant.
Verstehe. Aber für den Gynäkologen müsste das doch relevant sein, zu überlegen, was stimmt denn mit dem Hormonhaushalt nicht?
Hallo du da draußen, wie schön, dass du wieder dabei bist. Für alle, die neu hier sind, ich bin Anna, ich bin Moderatorin, Sprecherin und Host dieses Podcasts Bühne frei. Hier kommen Menschen zu Wort, die sinnbildlich auf der Bühne ihres Lebens stehen. Und natürlich gehören auch ihre Geschichten auf die Bühne, damit wir sie gemeinsam in die Welt tragen und multiplizieren können. Mit meiner heutigen Gästin traue ich mich heute auf ein neues Terrain, für mich neu. Und zwar machen wir gemeinsam einen Ausflug in die Gesundheit, in unsere Gesundheit. Dieses Thema habe ich zum ersten Mal auf meiner Bühne und gleichzeitig mit dem Thema auch eine Ärztin, Dr. Nicole Lenz. Ihr Credo ist, jeder ist sein eigener Arzt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Nicole Lenz. Ach so, und noch eine Info. Natürlich findet ihr das Backstage-Gespräch wie üblich am Ende der Folge. Viel Vergnügen. Heute begrüße ich auf meiner Podcast-Bühne Frau Dr. Nicole Lenz. Nicole ist Zahnärztin, aber keine gewöhnliche. Sie ist durch die deutschsprachige Medienlandschaft unterwegs, um die medizinische Fachwelt davon zu überzeugen, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern Schmerzen, speziell Zahnschmerzen, ganzheitlich zu betrachten. Warum sie diesen Kampf auf sich genommen hat und was sie antreibt, erzählt sie uns heute in diesem Podcast. Und hier kommt dein Applaus und Bühne frei für Dr. Nicole Lenz. Schön, dass du da bist, liebe Nicole.
Danke.
Wir steigen mal ein. Also du sagst Symptome, nicht nur Symptome behandeln, Volkskrankheit, also nicht nur Ibo reinwerfen, wenn es weh tut, sondern den Schmerz ganzheitlich betrachten. Doch bevor wir jetzt in die Medizin, speziell Zahnmedizin, reinhüpfen, würde ich gerne dich kennenlernen oder den Zuhörer und Zuhörerinnen die Chance geben, dich kennenzulernen. Wieso macht sich eine Zahnärztin ja auf den Weg, eine Mission, diese wichtige Mission, die Medizin ganzheitlich zu betrachten, in die Welt zu tragen? Was treibt dich an? Wo kommt das her?
Also antreiben, würde ich sagen, ist das, was ich in der Praxis in den letzten Jahren gesehen habe. Also wir lernen ja gewisse Behandlungsschritte und wenn du irgendwann feststellst, dass das nur kurzfristig hilft beziehungsweise nicht wirklich dem Patienten hilft, dann fängst du an, normalerweise an nachzudenken und stellst Fragen, warum, wieso ist das so? Weil wenn die Leute schon alles machen, was du ihnen gesagt hast, ne? Sie putzen Zähne, sie machen gewisse Lifestyle-Aktivitäten, dann denkst du, das muss doch aber funktionieren. Aber leider ist das dann nicht der Fall. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu hinterfragen und das Ganze mit meiner Verbindung, also mit meiner Geschichte zu verbinden, so rum. Mhm. Weil ich ja auch damals in der Jugend 4 Zähne gezogen bekommen habe, feste Zahnspange mit so richtig fetter Zahnlücke hier vorne.
Wie alt warst du da? Wie alt warst du da, als die erste Zahnspange, also die Zahnspange, in 12. dein Gebiss durfte? 12, okay.
Also ich sah dann aus wie so ein Hase, ne? So fett auseinandergezogene Schneidezähne. Und das war ein absolut grausiges Erlebnis. Und darüber hinaus hatte ich dann 10 Jahre später beginnende Rückenschmerzen, die ich dann irgendwann mal daraufhin zurückgeführt habe, dass das Ganze eine zusammenhängende Begründung hatte, ne? Also ich kann nicht einfach irgendwas tun in der Jugend oder in der Kindheit und dann erwarten, im Erwachsenenalter keine Konsequenz daraus zu haben. Mhm. Und also das war so dann...
Also jetzt nochmal langsam, mit 12 Jahren kriegst du eine Zahnspange, weil da irgendwie eine Schiefstellung ist im Gebiss und Jahrzehnte später bekommst du Rückenschmerzen und verbindest diese Themen miteinander. Vielleicht ein bisschen tiefer ins Detail, also nicht medizinisch, aber in deine eigene Geschichte erstmal, weil wir dich wirklich auch emotional mitnehmen wollen. Du kriegst als Jugend, also Jugendliche mit 12 mitten in der Pubertät dieses blöde Ding in deinen Mund. Erstmal, was macht es mit einem Mädchen in dem Alter und was waren die Konsequenzen daraus für dich persönlich?
Ehrlich gesagt habe ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe das als 12-Jährige gar nicht so wahrgenommen. Ne? Das war so. Also als es gesagt wurde, der Zahnarzt meint, ja, die Zähne müssen raus und die Weisheitszähne, die sind angelegt, die werden sich dann da eingliedern in diese Lücken. Meine Eltern haben das nicht hinterfragt, warum sollte ich das denn mit 12 machen? Und ich bin dann halt jede Woche, 4 Wochen lang zum Zahnarzt gegangen und dann wurde mir jeweils ein Zahn gezogen. Das war natürlich nicht so lustig. Und dann hatte ich die Zahnspange, die total unbequem war. Also ich kann mich noch an die Schmerzen erinnern, an dieses Gepieke im Zahnfleisch. Dann konnte ich 3 Tage, nachdem ich dann beim Kieferorthopäden war, nicht richtig essen, weil mir alles wehgetan hat. Überall hing was zwischen den Zähnen. Aber das war halt so.
Verstehe.
Ja, die anderen Kinder hatten auch mitunter eine Zahnspange, bei weitem nicht so viele wie heute. Aber ich habe das nicht hinterfragt. Und du hast dann einfach, also ich habe dann einfach später, als ich hieß, was mache ich denn beruflich, habe ich irgendwie so überlegt, ja, was könnte ich dann eigentlich beruflich machen? Und durch meinen ersten Partner, dessen Ex-Freundin auch Zahnmedizin studiert hatte, also sie hat damit angefangen, hat dann irgendwann gesagt, na, Pathologie ist wohl das Bessere für sie. Da kam ich dann auf den Gedanken, ja, warum nicht? Ich könnte das studieren und vielleicht mal rausfinden, ob das notwendig war, mir die Zähne in dem Alter zu ziehen. Da hatte ich aber noch
das
gar
keine.
Das
bedeutet, der Gedanke, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, hattest du ja schon. Also so ein bisschen Skepsis hattest du schon scheinbar.
Ja, aber ich konnte das nicht fassen. Also ich war halt so ein Schüler auf das Abitur konzentriert und auf dieser Berufswahl, so was mache ich denn jetzt? Und dann war das wie so eine Eingebung. Also anders kann ich es nicht beschreiben.
Verstehe. Mhm.
Und dann habe ich angefangen zu studieren. Vielleicht kommt irgendwann mal das so. Die Fragestellung. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, du lernst gewisse Dinge, einfach das und das und das und das, aber keine Zusammenhänge. Zum Examen war das dann so, oh, das passt ja alles mit dem zusammen, das passt hier zusammen und das wurde dann ein Bild. Aber eine Lösung hatte ich immer noch nicht richtig.
Verstehe.
Und dann habe ich das mit den Rückenschmerzen bekommen, immer an derselben Stelle, als wenn mir da jemand so reinpiekt, weißt du, so in den Rücken. Dann war ich beim Arzt. Dann hieß es immer, geh mal zur Physiotherapie, machen Sie mal das, machen Sie mal hier. Das hat ja alles nicht geholfen. Dann wollten sie mir Schmerztabletten verschreiben. Ich gesagt, die helfen ja auch nicht. Die habe ich dann noch nicht genommen. Und dann fing es auch an, das kennt wahrscheinlich jede Frau, die dann irgendwann mal feststellt, ich will nicht die Pille nehmen. Dann setzt du die ab und stellst fest, komischerweise hast du jetzt gar keine Periode mehr. Also ich kenne ganz viele Frauen, denen das so geht. Ich höre das bei meinen Patienten immer, als wenn die meine Geschichte nochmal erzählen.
Interessant.
Mhm. Und dann war ich natürlich auch wieder bei Fachärzten. Ne? Ich war bei meinem Gynäkologen, zu dem ich sehr großes Vertrauen hatte im Ort. Und der hat gesagt, ach, das ist alles in Ordnung. Machen Sie sich mal keine Gedanken. Ultraschall, Sie sind eine junge Frau. Alles gut. Ich bin da wirklich jedes halbe Jahr hingedackelt, wie man das halt so macht. Und durfte mir immer anhören, das ist alles in Ordnung, das sieht aus wie bei einer gesunden Frau. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es mag ja so aussehen, aber eine gesunde Frau bekommt monatlich ihre Periode.
So ist das.
Und natürlich denkst du als Frau, eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Das ist praktisch. So, du hast keine Stimmungsschwankungen, du brauchst nicht jeden Monat Utensilien. Es ist ja ganz nett. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, nee, also das kann ja jetzt so nicht weitergehen. Und dann sagte er, naja, gut, dann haben Sie jetzt hier mal die Pille danach. Ich habe mich damit nie großartig beschäftigt. Ich weiß aber, dass meine Nachbarin damals die genommen hatte wegen einer Verhütung von einer Schwangerschaft und meinte, was sie für Konsequenzen hatte. Also Übelkeit und richtig schlimm. Also ihr ging es 3 Tage richtig dreckig. Und ich sagte, nee, das will ich einfach nicht. Das war schon wieder meine innere Stimme, das will ich nicht. Und dann habe ich ihn immer wieder gefragt, sag mal, können wir da nicht irgendwie mal die Hormone messen? Ich habe mal angefangen zu lesen und habe was gelesen über, dass man da halt Hormone messen sollte etc. Im Studium kam das alles so kurz. Es wurde immer nur so angerissen, aber für Zahnmediziner so unrelevant.
Verstehe. Und aber für den Gynäkologen müsste das doch relevant sein, zu überlegen, was stimmt denn mit dem Hormonhaushalt nicht?
Ja, sollte.
Ja.
Naja, jedenfalls habe ich dann selber weitergelesen und gemacht und dann bin ich ihm so lange auf den Keks gegangen, bis er mich überwiesen hat in so ein Endokrinologikum. Mhm. Das ist halt ein Fach. Spezifisches Personal und dann Hormone gemessen werden. Die haben mir die Schilddrüsenhormone abgenommen. Einmalig. Und da habe ich dann schon überlegt, so, aber Hormone sind doch wechselartig, ne? Also da muss ich doch ein paar mehr Informationen kriegen, mehrfach messen und mehrere Hormone. Und da haben die wieder zu mir gesagt, nein, wir messen dieses und das war's dann. Mhm. Das war auch völlig im Rahmen, also es war völlig okay. Und wann habe ich mich dann mal gefragt, naja, aber völlig okay, was bedeutet denn das, wenn ich jetzt ein Blutbild habe, generell bei welchen Blutwerten auch immer, was bedeutet denn das, wenn ich da in diesem Feld bin von bis, will ich jetzt gesund sein, dann muss ich ja meistens über den rechten Strich kommen oder bin ich jetzt mittendrin und vielleicht noch am Ende des linken Striches, mhm. wo es aber eigentlich schon Richtung Mangel geht. Das ist, klar bin ich dann immer noch im Rahmen, mhm. aber ich bin ja dann nicht gesund. Und wenn mein Körper mir sagt, die und die Symptome habe ich, dann bin ich heutzutage wirklich der Meinung, zu sagen, ey, da stimmt was nicht. Auf den Körper zu hören, ist das Beste, was man machen kann. Mhm. Und naja, dann habe ich irgendwann angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ja, wir kennen das ja alle, ne? Du bist Student und isst halt Fastfood. Das muss schnell gehen, es soll günstiges Essen sein. Und das alleine hat schon mal eine ganze Menge gebracht.
Was denn genau? Also auch
hormonell? Ich hatte dann meine Periode wieder. Nicht regelmäßig, aber die kam dann mal wieder.
Mhm. Und durch die Ernährung, also nur durch die Ernährungsumstellung hast du dann auf einmal, was hast du denn dann gegessen auf einmal mehr als vorher?
Ich habe einfach weniger Kohlenhydrate gegessen.
Ah.
Und ich habe, ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen, auch wenn ich Zahnärztin bin, ich habe früher unfassbar gerne dieses Wasser mit Geschmack getrunken.
Mhm.
Also ne, dieses mit Pfirsich und mit Zitrone und ich war auch ein totaler Fan von Apfelschorle.
Mhm.
Also das war so ein, ja,
Schmeckt
hat man halt so getrunken als Student, ich wusste es nicht anders. Ne? Ich habe mir auch darüber nie Gedanken gemacht. Und das habe ich dann alles weggelassen und trinke seitdem nur noch Wasser, früher Leitungswasser, jetzt gefiltertes Leitungswasser. Und ich bilde mich dann immer weiter und gucke, was ich noch optimieren kann. Und dann fing aber auch das Thema Rückenschmerzen weiterhin in meinem Kopf an zu rattern. Und dann habe ich so überlegt, weil ich dann in einer Praxis gearbeitet habe, die sich so mit Kiefergelenken beschäftigt haben. Und da kam dann so raus, ja, es gibt halt eine Verbindung, wie das Kiefergelenk so so steht, ne, zum ganzen Körper. Habe ich schon mal richtig Gedanken gemacht. Und dann habe ich die erste Schiene bekommen, dann wurden mir die Zähne ein bisschen eingeschliffen, weil da wohl ein Vorkontakt war. Und dann wurde nochmal eingeschliffen und wieder ein bisschen geglättet. Und dann dachte ich immer so, okay, das kann es jetzt aber auch nicht gewesen sein, die Zähne immer einzuschleifen.
Mhm, verstehe. Weil das kam immer wieder dann, das Thema, ne? Weil die,
ja, das war nicht so eine. Mhm.
Verstehe. Mhm.
Und dann habe ich eine Schiene nach der anderen bekommen, über Jahre hinweg. Ne? Das ist ein Szenario über Jahre hinweg gewesen. Und irgendwann, da war ich dann Mitte 30, hatte dann aber schon meine eigene Praxis, habe selber behandelt und habe da schon den Fokus auf das Kiefergelenk gelegt. Ne? Also schon noch so ein bisschen auf die Achse, arbeitete schon mit Kollegen zusammen, die mir da Unterstützung boten, wie Chiropraktiker, Physiotherapeuten etc. Und arbeitete auch mit so festen Schienen.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, oh cool, jetzt habe ich eine Kollegin gefunden, die kann mir da helfen jetzt nochmal mit so einer Schiene. Und die machte auch Kieferorthopädie. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch nicht so weit wie jetzt und habe mir nochmal eine feste Zahnspange eingesetzt.
Mit 35, oder?
Mit 35.
Ja. Mhm. Okay.
Was? Oder 34, also ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls habe ich gedacht, naja, okay, machst du das jetzt nochmal. Bei mir gingen diese durchsichtigen Schienen wohl nicht. Ich hatte den gleichen Biss wie früher als Kind, den sogenannten Kreuzbiss. Ne? Also wenn der Unterkiefer größer ist als der Oberkiefer auf einer Seite, einseitiger Kreuzbiss. Und da habe ich gedacht, okay, machst du das halt nochmal. Hm. 20 Jahre später oder über 20 Jahre später.
Mhm.
Ich habe so gelitten in dieser Zeit, obwohl ich dachte, jetzt mache ich mal keine Metallbrackets, jetzt nimmst du die ästhetischen Keramikbrackets. Die sieht man ja nicht so. Ja, Pustekuchen. Mhm. Dieses keramische Material hat sich so verfärbt, weil ich esse halt auch gerne farbige Lebensmittel. Ne? Also Das bleibt natürlich alles an der Keramik dranhängen. Und dann nun mal ein Tässchen Kaffee oder Tee. Das macht ja auch seine Spuren an den Materialien. Ich sah halt ständig aus, als hätte ich dreckige Zähne. Und dann dachte ich, okay, jetzt auch das Metallding machen können, weil die Schmerzen waren identisch. Ne? Also dieses, der Draht, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass das früher als Jugendliche so schlimm war. Mhm. Das war wirklich schlimm. Ich habe da ständig aus der Praxis mir immer Wachs dann reingemacht. Mhm. Aber weil ich auch viel rede mit meinen Patienten, war dieses Wachs immer so im Mund. Ich hatte das dann immer unter der Zunge und überall. Also das war kein Zustand. Mhm. Und dann hieß es, ja, das dauert nur anderthalb Jahre. Ja, anderthalb Jahre gehen ja schnell um. Das waren dann 3 Jahre. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich möchte dieses Ding jetzt entfernen. Wirklich, ich will das abhaben. Aber wir sind noch gar nicht fertig. Esa, wie lange wollen wir denn jetzt noch rumexperimentieren, diesen Zahn da rumzudrehen, der um 90 Grad gedreht ist? Der dreht sich nicht. Ich habe keine Lust, dass der irgendwann mal jetzt hier eine Entzündung kriegt, weil der nur, hier wird gezogen und da wird gedrückt und der will das einfach nicht. Fertig. Mhm. Und ja, dann wurde das abgemacht und am Ende hatte ich genau den gleichen Biss wie vorher. Den Kreuzbiss. Das war der Knaller. Für viel Geld, viel Schmerzen, viel Zeit, die ich da immer investiert habe. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich war selbstständig. Ja, ich hatte eine eigene Praxis. Genug um die Ohren, fast noch das Anfangsstadium. Und bin da ständig zum Kieferorthopäden gefahren, um das Ganze nochmal hier. Und oh, echt, wirklich. Und da habe ich gedacht, das muss doch eine andere Lösung geben. Das muss es doch noch mehr
und vor
geben.
Allen Dingen interessant auch, du bist Zahnärztin und hast selbst Probleme mit deinen Zähnen. Das ist ja der Wahnsinn. Also war das auch Thema, wenn du jetzt mit Patienten, ich weiß nicht, ob das auffallend war, also war das auffällig, dass du eine Zahnspange hattest?
Ja.
Und haben das deine Patientinnen und Patientinnen mitbekommen und gab es da Rückfragen? So von wegen, Frau Dr. Nicole Lenz, warum haben Sie denn selber ungesunde Zähne? Wie können Sie denn andere behandeln?
Du hast ja, wenn du eine Zahnfehlstellung hast, keine ungesunden Zähne. Ne? Das ist also ungesunde Zähne sind für mich Karies, Stellen, schwarze Flecken überall. Ne? Das sind ungesunde Zähne. Mhm. Aber du kannst ja für eine Zahnfehlstellung in der Regel nichts. Also du selber, wenn du es nicht besser weißt, nicht. Ne? Mhm.
Schon ganz als Kind,
aber die meisten Patienten haben gesagt, ja, also eine Zahnärztin kann eine feste Zahnspange tragen. Ich könnte das in dem Alter nicht. Also so kam das
dann. Ah, immer, ne? So, verstehe. Das liegt. Genau, verstehe. Mhm.
Dann hatte ich aber auch eine Mutti, die mir, deren Tochter ich schon behandelt habe, mit einer anderen Therapie. Die Kleine war 8, als wir angefangen haben zu arbeiten. Da gab es so myofunktionelle Geräte, die habe ich mit den Kindern gemacht. Und da hat die Mutter mir jetzt erst, weil ich jetzt mich auch damit behandle, gesagt, ich habe echt damals gedacht, sag mal, was tut die Frau sich da an? Die arbeitet so ein bisschen osteopathisch und dachte so, Gott sei Dank hat sie meinem Kind das nicht vorgeschlagen. Aber was macht diese Frau da mit ihren Zähnen und mit ihrem Gebiss, mit ihrem Körper?
Verstehe. Ach, das war schon mal jemand, der ein bisschen weiter geblickt hat.
Genau, das hat sie mir aber damals nicht gesagt. Ne? Das hat sie mir erst gesagt, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, ganz ausführlich, weil ich dann gesagt habe, es war mein größter Fehler, aber mein größtes Learning, das ich jemals hatte, weil ich jetzt definitiv meine Patienten, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen, komplett anders behandle.
Was war das jetzt für eine Therapie bei diesem einen Mädchen? Was war daran besonders? Was genau habt ihr da getrieben?
Wir haben so elastische Geräte eingesetzt. Also früher gab es auch Zahnspangen schon, ne, die so gearbeitet haben. Die trägst du ganz, ganz, ganz lange, so herausnehmbare Zahnspangen. Und das Kind arbeitet sozusagen mit ihrem Körper oder mit dem Körper in Einheit mit der Zahnspange. Mhm. Das heißt, eine langsame Therapie. Und jetzt sind es einfach nur myofunktionelle Geräte. Ne? Das heißt, du arbeitest mit denen, du trägst die nur kurzfristig am Tag, so 1,5-2 Stunden und in der Nacht. Und dadurch änderst
du... Ich habe da mal eine Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, der Körper arbeitet mit dieser Spange. Bei diesem Mädchen, was bedeutet, der Körper arbeitet? Also gezielt mit irgendwelchen Übungen, die du dann machst? Ah, okay. Kannst du das mal erklären ein bisschen?
Also du übst mit dem Kind, das ist ja das, worauf ich jetzt immer achte, ne? Wie atmet derjenige, der vor mir sitzt, wo ist die Zunge, ist die Körperstatik, also das mit der Körperstatik hatte ich ja vorher auch schon, aber mir war einfach nicht bewusst, wie viel Aufmerksamkeit die Zunge braucht und die Atmung. Und seitdem ich das einarbeite, funktioniert die ganze Therapie viel besser.
Erklär mal.
Bei jedem.
Was bedeutet das denn?
Zum Beispiel Atmung, also wenn du jetzt durch den Mund atmest, Dann hast du einen trockenen Mund, du fängst vielleicht noch an zu schnarchen, du nimmst weniger Sauerstoff auf, du hast eine andere Körperhaltung. In dem gleichen Fall sitzt dann deine Zunge im unteren Bereich des Mundes, was die meisten mittlerweile wirklich als normal ansehen, sowohl Kinder als auch Erwachsene, die sagen, ja, die liegt unten, die muss doch da sein.
Warum die gehört oben an den Gaumen. Ich musste gerade überlegen, wo liegt denn meine Zunge gerade? Also liegt auch unten, wo soll die denn sein?
Oben am Gaumen.
Da ist ihr zu Hause.
Ja.
Permanent.
Ja.
Ist ja der Hammer.
Also, und ja, der Hammer war, dass ich scheinbar auch falsch geatmet habe als Kind und scheinbar auch noch als Erwachsene. Das war mir gar nicht bewusst. Deswegen hatte ich auch nach der Zahnspange wieder diesen Rückfall, weil die Ursache liegt in der Zungenhaltung und in der Atmung. Und wenn ich das nicht, also wenn ich das nicht ändere, dann habe ich immer wieder Rückfälle. Mhm. Und deswegen arbeite ich halt bei Kindern jetzt damit, ich gucke, oder auch bei Erwachsenen, ich gucke halt danach und deswegen arbeitet der Körper mit. Na, und dann kriegen sie halt Übungen.
Das heißt aber jetzt auf die Zunge bezogen, wir müssen jetzt nicht alle Übungen durchgehen, weil die Zeit nicht reicht, aber wenn ich jetzt merke, bei mir die Zunge liegt nicht oben am Gaumen, sondern liegt unten, ist das jetzt einfach ein bewusstes Trainieren? Also muss ich mir Zettelchen überall hinhängen zu Hause, achte bitte auf deine Zunge, die muss oben liegen, oder wie kriege ich die dann wieder da hochgetrainiert?
Na, der einfachste Punkt ist, wenn du die Zunge bewegen kannst, ne, wenn deine Zunge überall in deinem Mund die Stellen erreichen kann, hinten, unten, oben, überall, dann kannst du einfach sagen, ich trainiere jetzt mal, indem ich schnalze. So 100 Mal hintereinander. Mhm. Und dann einfach dem Körper zeige, die Zunge, die gehört da oben hin. Mhm. Und wenn nicht, muss ich halt genau angeguckt werden. Hat die Zunge eine ausreichende Beweglichkeit? Also ist das Zungenbändchen mitunter zu kurz oder auch nicht? Und da gibt es ja auch noch ganz andere Einflüsse. Also ich war ja noch gar nicht bei meiner Geschichte am Ende.
Ja, erzähl, entschuldige.
Und zwar, na, alles gut. Das hat ja alles miteinander zu tun, weil ich irgendwann festgestellt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich habe ja dann gehört, Körpersymptome anzunehmen. Und ich hatte immer so ein Fließschnupfen. Und irgendwann bin ich dann darauf gestoßen in einem Buch, dass Fließschnupfen ein Symptom des Körpers ist, bestimmte Dinge nicht austarieren zu können. Und dann bin ich irgendwann zu einem Heilpraktiker gekommen, der mal Dermatologe war. Das ist auch lustig. Ja, da hat immer gesagt, er will keine Dermatologie mehr machen und hat nur noch die ganzen Fortbildungen in Richtung alternativer Medizin gemacht. Und bei dem war ich dann und der hat festgestellt, ich habe eine massive Schwermetallbelastung. Wahrscheinlich durch meinen Job. Also wir haben das dann kinesiologisch getestet und das ist auch weggegangen. Deswegen, wir haben auch eine Stoffwechselstörung bei mir festgestellt, die aber erworben war durch diese Schwermetallbelastung. Mhm. Und hat dann auch festgestellt, dass mein Bereich der Nasennebenhöhlen, also sowohl der Stirnhöhle als auch über dem Kiefer, nicht frei waren. Das heißt, da war immer, ich sag jetzt mal, eine Schleimhautreizung, weil ich nicht richtig geatmet habe und weil mir damals als Kind diese Polypen entfernt wurden, also diesen Stück von der Rachenmandel. Ne? Und das war eine Narbe. Und dieses Störfeld hat meinen Körper so gestört, dass ich jetzt so eine Entzündung ausgebildet habe. Und das haben wir alles behandelt. Ein Jahr lang, immer wieder mit, ich sag mal, schmerzhaften Neuraltherapien.
Oh Gott.
Das war jetzt wirklich nicht schön. Und ich habe das Ganze dann zu Hause mit Frequenzen noch parallel behandelt und alles Mögliche, was ich so kannte und hatte mittlerweile. Und dann war das erledigt, das Thema. Und seitdem, muss ich sagen, hat sich mein Biss von alleine vom Kreuzbiss korrigiert.
Ist nicht wahr.
Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Also da habe ich richtig festgestellt, wie die Zusammenhänge eigentlich sind, wenn du Belastungen hast, die von extern kommen, durch Narben oder durch Metalle. Und die festen Zahnspangen, also dieses Metall, hat auch seine Berechtigung dazu. Und das sind ja auch Metalle, die in den Körper die ganze Zeit einwirken. Und wenn du das erstmal rauskriegst, also heutzutage kriegen wir es nicht mehr komplett raus, aber wenn du da die ganze Zeit anfängst zu arbeiten, muss ich sagen, ich war noch nie so entspannt in meinem Kieferbereich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war einfach unfassbar. Und dann habe ich angefangen zu sagen, ich will auch mal so ein myofunktionelles Gerät bei mir selber probieren. Habe diesen Balancer bei mir eingesetzt und habe gedacht, wow, was ist denn das? Was passiert denn hier? Wie cool ist das denn bitte? Und ich kann es eigentlich anders sagen, es gibt definitiv Lösungen, wenn man sich die Mühe macht, weiter zu gucken und mal über den Tellerrand zu gucken.
Was ist genau dieser Balancer, damit das auch aufgeklärt ist?
Der Balancer ist eine Art, also dieses myofunktionelle Gerät. Es gibt verschiedene Firmen. Ich habe vorher mit einer anderen Firma gearbeitet. Die hat mir aber nicht gefallen, weil ich die nicht bearbeiten konnte. Also ich als Zahnarzt für meine Patienten. Das war dann zu groß für das Kind. Die gab es natürlich in verschiedenen Größen, aber ich konnte die schlecht so bearbeiten, dass das Kind gesagt hat, ich finde das bequem, ich trage das auch. Und jetzt habe ich eine Firma gefunden, die nennen das Balancer, also oh, wie heißen die denn? Äquilibratoren. So. Äquilibrator. Und ganz kurz Balancer. Weil der durch diese Arbeit, also der du musst damit kauen. Und das ist eine effektive Art und Weise.
Achso, das sind diese kurzfristigen Zahnspangen, nur das, was du vorhin erklärt hast. Ah, okay, genau. Verstehe ich.
Dieses Gerät, womit du jetzt arbeitest. Und der Vorteil oder die Vorteile, die ich an diesen Geräten sehe, im Gegensatz zu den Zahnspangen, die du früher benutzt hast, du musst auf diesen Dingern kauen. Und Kauen hat eine ganz effektive Aufgabe, weil du deine Zähne benutzt, du nimmst dein ganzes Kiefersystem mit, du kannst damit dein Gehirn entgiften. Wir werden jetzt fachlich, ich weiß. Du kommst damit in eine Aufrichtung, weil die Zunge hat eine bestimmte Position an diesem Balancer und die wird dahin geleitet. Das heißt, du lernst, wo muss die Zunge hin? Und hast es dann auch, wenn du den Balancer irgendwann nicht mehr im Mund hast, dann merkst du, oh, meine Zunge ist ja da, wo sie hingehört und fällt nicht mehr so nach unten. Es kann aber durchaus lange dauern. Also es gibt wirklich Patienten, die kriegen das ein halbes Jahr lang nicht hin. Und dann gibt es Leute, die schaffen das innerhalb von 2 Wochen. Also es ist wirklich, es ist halt Therapie. Und du musst halt immer wieder gucken, was sind denn da noch für Punkte? Und da hilft eine feste Zahnspange nicht. Da bin ich heute felsenfest überzeugt. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, was im Juli rauskommt, voraussichtlich im Juli. Weil das ist einfach so ein Thema, jetzt muss eigentlich keiner so eine Geschichte mitmachen und das machen leider zu viele mit, das merke ich an den Patienten, die zu mir kommen.
Das ist eine riesengroße Aufgabe jetzt aus der Sicht eines Arztes, einer Ärztin, ob du jetzt Zahnärztin bist oder wir können ja auch jeden anderen Spezialisten nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Ansatz ist, ganzheitlich den menschlichen Körper zu betrachten. So habe ich dich zumindest mal verstanden. Und nicht anfangen zu aufzuteilen und zu sagen, so der Kopf wird hier behandelt und die Zähne da und die Verdauungsprobleme an einer anderen Stelle, dass es irgendwie alles zusammenhängt. Jetzt haben wir aber jetzt einfach nochmal zurück in deine Pubertät. Jetzt haben wir so ein 12-jähriges Mädchen, das hat ein Kreuzbiss, hast du mir jetzt erklärt, was das bedeutet. Und du hast gesagt, dass ja, man kann nichts dafür, wenn man nicht bewusst weiß, worum es geht, ganz genau. Aber trotzdem, war das bei dir oder was denkst du, was ist deine Einschätzung, angeboren oder hast du dich deiner Meinung nach schon bis zu deinem 12. Lebensjahr irgendwie in irgendeiner Weise falsch ernährt, falsche Körperhaltung, falsch geatmet, auf die Zunge nicht geachtet? Kann das schon in der Kindheit da so viel schieflaufen? Ja.
Mit Sicherheit ist da das aus der Kindheit gekommen, weil ich glaube wirklich, weil ich als Erwachsene festgestellt habe, dass die Zunge nicht optimal da liegt, wo sie liegen soll. Das habe ich jetzt erst mitgekriegt, weil da war ja gar kein Platz auf meiner einen Gaumenhälfte für meine Zunge. Wie soll die denn da hin? Wo soll die sich dann wohlfühlen, wenn die sich eingequetscht fühlt? Ne? Also fällt sie runter. Und jetzt hat sie Platz da oben. Und als Kind hatte ich das wahrscheinlich nicht, ne, weil die Zunge konnte dann halt unten liegen und der Gaumen wurde zu schmal und dann habe ich mit Sicherheit auch durch den Mund geatmet, weil wenn die Zunge unten liegt, ist einfacher durch den Mund zu atmen als durch die Nase. Das kann jeder gerne mal probieren. Und dann wurde ich auch ganz, ganz, ganz kurz nur gestillt. Also meine Mutter konnte wohl nicht stillen und dann gab es diese Milchersatzprodukte. Und da gibt es natürlich auch schon Erkenntnisse, dass diese Milchersatzprodukte für einen Kinderdarm nicht gut sind. Weil da ist richtige Milch enthalten, also Kuhmilch. Mitunter sind da Nüsse enthalten oder Hühnereiweiß. Und dieses Kind hat noch gar keine richtige Immunität. Und wenn du jetzt anfängst, dem Neugeborenen diese Nahrung zu geben, dann hast du Einflüsse im negativen Sinn auf das Mikrobiom im Darm. Und das hat natürlich Riesenauswirkungen. Und dann habe ich mich als Kind, ich habe noch nie gerne Schokolade gegessen, ja. Aber es gab viel Brot, es gab Nudeln, es gab halt, naja, das schnelle Essen, ne? Also sowohl zu Hause als auch dann im Studium, hatte ich ja schon gesagt. Und das macht natürlich was mit dem Körper, wenn du ständig irgendwelche, ich sage ja jetzt mal, schlechten Sachen in dich hineinstopfst, irgendwann ist der Speicher voll. Es gibt Leute, die kommen mit 50 erst auf die Idee und sagen, oh, wie geht's mir schlecht, was mache ich denn eigentlich? Und andere sind mit 20 schon an dem Punkt angelangt. Mhm. Also ich habe mit Sicherheit in meiner Kindheit unbewusst die Dinge mitbekommen. Und deswegen rede ich so gern mit Eltern von kleinen Kindern oder auch gerne schon mit Menschen, die gerne Kinder haben möchten, weil das fängt ja vor der Schwangerschaft schon an. Also Leute, die schwanger werden wollen, welche Nährstoffe haben die im Körper, welche brauchen sie im Körper, um überhaupt schwanger zu werden, um das Kind optimal aufzufüllen und nicht selber auf der Strecke zu bleiben. Dann kommt man nämlich wieder zu, jede Schwangerschaft kostet einen Zahn, das stimmt nämlich auch so nicht. Mhm. Und ja, das ist so mein Vorhaben.
Deine Mission, also jede Schwangerschaft kostet einen Zahn, sagst du, stimmt nicht.
Das stimmt schon, aber, ganz großes Aber, nur wenn die Mutter vorher schon Probleme hatte. Also wenn die Mutter vorher schon zu wenig Mikronährstoffe hatte, zu wenig in ihrem System an Baumaterial hat, was sie ja weitergeben kann. Mhm. Weil das Kind, das nimmt sich ja die Bausteine, die es braucht. Das will ja schließlich wachsen, das ist ja Fortpflanzung. Das ist ja die Aufgabe. Und dann ist ja die Mutter in dem Moment die Tankstelle. Mhm. Und wenn die Tankstelle leer ist, ja gut, dann wo nehme ich denn die Stoffe noch her? Aus dem großen Knochen und aus den Zähnen. Mhm. Und das bedeutet dann, ja gut, dann sind die Nährstoffe aus den Zähnen raus. Und was ist dann? Ja, dann gibt es eine Karies oder eine Wurzelbehandlung. Oder eine Parodontitis, weil der Knochen weg ist.
Verstehe. Das ist ja, also einfach erklärt, aber gut verständlich. Danke für diese Aufklärung. Es macht Sinn. Also es macht Sinn. Ja, genau. Also unsere Knochen und Zähne beinhalten große oder wichtige Nährstoffe, dem sich der Körper bedient, falls irgendwo anders keine Nährstoffe zu holen gibt, beziehungsweise wenn man sich falsch ernährt. Also kurz zusammengefasst habe ich das so verstanden. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, wenn wir jetzt ein bisschen weg von der Zahnmedizin, sondern allgemeinen Medizin, vielleicht auch allgemein auf unseren Körper gesehen. Wir bedienen uns ja sehr, sehr schnell bei Symptomen, wie du schon sagst. Auch bei Kindern wird das oft sehr schnell gemacht, von Ärzten verschrieben, Antibiotikum. Erstes Thema. Zweitens Schmerzmittel. Wenn wir schon total in der Medizin sind, würde ich gerne von dir wissen, was hältst du von Antibiotikum bei einer Erkrankung beim Kind, bei Fieber, ich weiß nicht, zum Beispiel Nasennebenhöhlenentzündung, Lungenentzündung, was da alles schon stattfindet, sehr früh. Und genau, dann können wir über Schmerzmittel mal sprechen, erstmal.
Ja. Also Antibiotika würde ich ganz, 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 ganz vorsichtig anwenden, weil ich hatte ja gerade schon gesagt, das Darmmikrobiom ist bei den meisten schon angegriffen. Mhm. Und wenn wir wissen, heutzutage ist überall, auch in Kindernahrungsmitteln, extra speziell für Kinder, zu viel Zucker drin, zu viel Zusatzstoffe etc. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Kinder ein gestörtes Mikrobiom haben. Wenn ich jetzt mit Antibiotika...
Erklär bitte Mikrobiom. Also ich verstehe das so, das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Bakterien in unserem Körper, die entweder Gutes oder Schlechtes für uns tun. Das ist unser Mikrobiom. Das ist richtig? Also habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, okay.
Du brauchst ein Gleichgewicht. Ne? Ein gesunder Körper hat ein Gleichgewicht. Das kann auch mal ein paar schlechte haben. So wie wie so ein Fußballtrainer, der halt ein paar gute Spieler hat und ein paar schlechte. Und trotzdem kann eine Mannschaft aufstellen, die gute Spiele machen kann und gewinnt. Mhm. Ja? Gut. Mhm. Und nur eins ist falsch und nur das andere ist auch falsch. Mhm. Und wenn du jetzt aber ein Antibiotikum einsetzt, dann sorgst du dafür, dass das einmal so richtig durchhaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen sind ja die meisten davon so abgeturnt, weil sie sagen, ich kriege davon so Durchfall. Mhm. Weil dieses Antibiotikum zerstört die Mikrobiomflora. Ne? Also alle Bakterien leiden darunter.
Auch gute und schlechte, also komplett Zerstörung, okay.
Mhm. Genau, du hast auch Probleme in der Mundschleimhaut dann, weil das ist ja eine Schleimhaut. Der Körper sucht sich nicht aus, die Schleimhaut, die nehme ich jetzt, die finde ich jetzt, die ist jetzt geschädigt durch das Antibiotikum, aber die andere Schleimhaut, Die lassen wir mal sein. Die bleibt so, wie sie ist. Das stimmt so nicht. Ne? Das hat wirklich eine Auswirkung auf die gesamte Schleimhaut. Und da reden wir von Vaginalschleimhaut, von Mundschleimhaut, von Analschleimhaut, Darmschleimhaut, Lungenschleimhaut, Bronchialschleimhaut, hier an der Nasennebenhöhle etc. Ne? Mhm. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass wenn ein Antibiotikum genommen wurde, haben wir ein Jahr lang Probleme mit dem Mikrobiom. Das bedeutet, das muss man erstmal wieder aufbauen und schauen, wie man das hinkriegt. Deswegen bin ich da ganz, ganz vorsichtig und finde das auch nicht in Ordnung, wenn jetzt Kollegen aus meiner Fachrichtung bei einem Wurzelkanal behandelten Zahn sagen, ja, wenn der Schmerzen hat, hier nehmen Sie mal ein Antibiotikum, dann geht das wieder weg. Das ist der komplett falsche Ansatz. Und deswegen ganz, ganz große Vorsicht in der Richtung.
Also du schwörst jetzt nicht komplett, also sagst jetzt nicht komplett weg von Antibiotikum. Also manchmal braucht man die, wenn es nicht weitergeht. Aber
genau, das ist das Ding. Manchmal braucht man es. Mhm. Weil wenn wir das jetzt einfach so unüberlegt verschreiben, dann entwickeln sich Resistenzen und es sind schon sehr viele Resistenzen bekannt. Und wenn ich das ja wirklich brauche, dann kann es sein, dass es irgendwann nicht mehr wirkt, wenn ich das einfach wahllos verschreibe.
Verstehe. Abgesehen davon, dass das Mikrobiom, haben wir gerade auch gelernt, komplett durcheinander ist, beziehungsweise komplett weg. Wie ist das bei der Volkstablette Ibuprofen? Also wir gehen abends feiern, also nicht wir, aber die Jugend macht das so und ich kenne das aus meiner Vergangenheit auch so. Es wird gefeiert, es wird nächtelang durchgemacht, Alkohol getrunken, Zigaretten geraucht, am nächsten Tag wird eine Ibu reingeworfen. Und ich glaube, dass das Bewusstsein sich schon verändert, auch gerade insbesondere bei jungen Menschen. Ich glaube, die gehen viel bewusster mit ihrem Körper, achtsamer mit ihrer Gesundheit um. Und trotzdem sehe ich gerade, ich habe erwachsene Neffen, so gerade in Vereinen, so Fußballvereine und ich sage mal eher ein bisschen ländliche Regionen, da wird auch mal immer noch auf den Putz gehauen. Die Kinder probieren sich auch alkoholisch aus. Und am nächsten Tag, wie gesagt, die Ibu wird reingeworfen und dann brauchen die nicht erst 21 werden, sondern die machen das schon mit 16. Was machen wir denn damit?
Ja, also ich habe jetzt leider nicht so den Eindruck, dass da so viel Bewusstsein in diese Richtung kommt. Ich habe ganz viele Patienten, die jetzt nicht, weil sie abends feiern gehen, am nächsten Morgen eine Ibu einwerfen, sondern weil sie permanent Migräne, Kopfschmerzen, Nackenverspannungen haben. Das ist teilweise ein täglicher Bestandteil ihrer Ernährung, sage ich mal. Weil es gibt echt Menschen, die mir sagen, jeden Tag mindestens eine Ibu zu nehmen. Mhm. Weil wir müssen dann gucken, wo dann eigentlich der Schmerz herkommt. Aber diese Kieferschmerzen, weswegen sie die ja einnehmen, die Ibu, die können ja beseitigt werden ohne diese Ibu. Ne? Weil die scheinen ja nicht zu helfen, wenn sie jeden Tag die anwenden müssen.
Na klar.
Und meine erste Frage ist dann immer, wie geht es ihrem Magen? Weil Ibuprofen schädigt die Magenschleimhaut, das wissen alle. Ja, und wir brauchen die Magenschleimhaut zur Verdauung. Also die Verdauung beginnt im Mund. Und wenn wir jetzt mit Ibuprofen unsere Magenschleimhaut malträtieren, sage ich jetzt mal, dann können wir nicht genug Magensäure produzieren. Die ist aber unfassbar wichtig, um in Lebensmitteln vorkommende Viren, Bakterien, Parasiten, die können ja vorhanden sein, ne? Aber die können zerstört werden von der Magensäure, wenn sie sauer genug ist. Das Einzige, was in unserem Körper sauer sein darf und soll, ist die Magensäure. Leider ist das mittlerweile so andersrum. Der Magen ist nicht mehr sauer genug, aber dafür ist der gesamte Körper übersäuert. Und das ist ein ganz großes Ungleichgewicht in unserem Körper, was wiederum an der Mundschleimhaut zu sehen ist, weil Zahnfleischbluten, Zahnfleischschwellungen etc. oder Muskelkrämpfe, Verspannungen hier sind ein ganz großes Zeichen von Übersäuerung. Und wenn ich jetzt nun wieder zu Ibuprofen oder egal welches Schmerzmittel, ne, der Paracetamol ist ja wieder für die Nieren nicht so gut, ne, aber wenn ich jetzt mal da hingehe, dass ich regelmäßig egal welche Schmerztablette nehme, dann habe ich im Endeffekt, ganz banal gesagt, einen ganz großen Einfluss auf unseren Säurebasenhaushalt.
Also die Magenschleimhaut muss säurehaltig sein, also übersäuert oder wie sagt man dazu, und der Körper dann im Gegenteil nicht. Das musst du mir bitte nochmal erklären, weil mir wird immer erzählt, trink weniger Kaffee, Anna, dein Körper könnte übersäuert werden dadurch.
Ja, der Körper. Kaffee ist in gewissen Maßen, also wird ja immer wieder diskutiert, ne? Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der das untersucht, aber es gibt ja immer wieder Studien, die sagen, um Gottes Willen, kein Kaffee. Dann gibt es wieder die Studien jetzt immer mehr in der nahen Zukunft, in der nahen Vergangenheit, dass du sagen kannst, 1 bis 2 Tassen guter Kaffee sind gut für deinen Körper, für den Säurebasenhaushalt, dass der nicht komplett übersäuert. Wenn du jetzt natürlich nur Kaffee trinkst, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dem Körper irgendwelche Flüssigkeiten und Bausteine fehlen, weil der Körper braucht Flüssigkeiten in Form von gutem Wasser, um nicht zu übersäuern, weil wir wollen ja entgiften. Und was brauchen wir zum Entgiften? Wasser.
Wasser. Mhm.
Und das habe ich ja mit dem Kaffee nicht wirklich.
Verstehe.
Ja? Mhm. Also wir können das nicht immer so, also ich finde, ich mache das gerne einfach, für jeden verständlich. Ne? Mhm. Weil es soll ja auch verstanden werden von dem breiten Publikum. Und absolut. Deswegen gerne auch mal drauf hören und gucken, wie geht es mir denn, wenn ich jetzt 5 Tassen Kaffee am Tag trinke, kriege ich denn Sodbrennen? Das ist natürlich schon ein Zeichen, dass mein Magen nicht mehr gut funktioniert. Weil dann wird ja die Magensäure nach oben gedrückt, beziehungsweise der Magenschließmuskel funktioniert nicht mehr richtig. Und das ist auch ein Zeichen von zu wenig Magensäure. Also, und dann jetzt aber die Säureblocker zu nehmen, wäre der falsche Weg.
Aha, interessant. Also wir können jetzt natürlich noch stundenlang darüber reden, was unser Magen und was unsere anderen Organe alles benötigen. Das ist ja super, super spannend. Ich war noch nie so tief in der Medizin, also in meinem Podcast, unterwegs wie mit dir. Das ist wirklich ein toller, toller Ausflug, weil ich glaube, es ist auch spannend. Es betrifft ja uns alle. Es ist ja also nicht nischig, sondern es betrifft uns alle, wenn wir uns dafür öffnen und wenn wir endlich mal sagen, ja gut, jetzt bin ich auch bereit, hinzuhören, vielleicht ein paar Dinge in Frage zu stellen, vielleicht auch mal, so wie du das gemacht hast in deinen jungen Jahren. Du hast dich ja irgendwann mal gefragt, hä? Wieso, wie kann mir denn einmal die Schilddrüse Werte gemessen werden und dann nicht mehr und lauter solche Dinge, ne? Und macht eine Zahnspange Sinn. Vielleicht auch mal hinterfragen und nicht alles in Frage stellen, also Menschen, also Ärzte und Ärztinnen als Menschen, sondern auch deren ja vielleicht vom System bedingte Kompetenz oder wie klärt man da auf? Also das ist schon interessant. Was würdest du sagen, wenn jetzt zum Beispiel auch gerade als Eltern, wenn man mit Kindern dann bei Ärzten unterwegs ist, was würdest du uns empfehlen, uns Eltern insbesondere in Arztpraxen dann vielleicht auch mal, wie sollte man dann mit dem Arzt sprechen, wenn er sagt, so Antibiotikum ist jetzt wichtig und der Junge, das Mädchen hat dann irgendwie eine Entzündung, bitte sofort Antibiotikum. Also natürlich ist man gerade bei Kindern dann so verunsichert. Bei dir selber hast du ja noch irgendein Gefühl und weißt, was tut dir gut und was nicht und gehst da vielleicht auch ein Risiko ein, das nicht zu nehmen. Beim Kind ist das eine andere Sache. Du hast dann natürlich Angst, dass du eine Fehlentscheidung triffst. Was würdest du jungen Eltern empfehlen?
Also ich würde empfehlen zu fragen, warum er der Meinung ist oder sie der Meinung ist, das Antibiotikum sei jetzt notwendig. Da haben wir wieder die Herausforderung, dass die Ärzte heutzutage sehr wenig Zeit haben. Also ich erlebe immer wieder, dass Patienten sagen, ja, ich habe jetzt das und das gehört und dann wurde ich wieder rausgeschickt aus dem Raum. Mhm. Und sie wurden nicht mitgenommen. Das ist schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass unser Gesundheitssystem gerade so funktioniert, weil es eben so nicht funktioniert. Mhm. Und da trotzdem gerne nochmal so denjenigen auf die Füße treten und fragen, warum das denn so ist. Mhm. So wie die Kinder die Eltern fragen, warum, 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 warum?
Einfach mal warum, ja, stimmt. Die Warum-Frage stellt man sich nicht, weil man natürlich dann auch davon ausgeht, vor dir sitzt ein kompetenter Experte, Expertin, Facharzt. Und warum, dann weiß ja, was zu tun ist. Ist schon richtig, ist nicht einfach. Zur Ganzheitlichkeit habe ich noch eine Frage. Also du setzt ja auf Ganzheitlichkeit, in dem Fall medizinische Ganzheitlichkeit. Und ich merke dann auch, dass allgemein auch in unserer Gesellschaft in verschiedenen Themen auch so ein bisschen dahin geht, beziehungsweise der Trend, das beobachte ich, geht dahin. Auch jetzt, wenn wir jetzt die Psychologie zum Beispiel nehmen, da wird ja auch ganzheitlich geguckt. Man sagt ja auch, dass der Körper Symptome zum Beispiel auch manchmal hat und die gehen eher sogar auf die Psyche zurück und nicht auf irgendwelche Fehlstellungen des Körpers oder ein falscher Liegeplatz der Zunge, was du uns gerade erzählt hast. dass man wirklich grundsätzlich viel ganzheitlicher durch die Welt geht und die Menschen von der Natur nicht absondert, dass mir das grundsätzlich, glaube ich, so ein bisschen das Bewusstsein kommt, zumindest mal in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble, sage ich mal, oder bei Menschen, die ein bisschen offener durch die Welt gehen, so ein bisschen Richtung Ganzheitlichkeit. Erkennst du das oder siehst du das auch so, gerade aus dem Blick einer Ärztin? Oder sagst du, im Gegenteil, die Leute werden immer nachlässiger mit ihrer Gesundheit, mit allgemein bewussten Themen?
Nee, also ich sehe das auch so, weil die Leute, die zu mir in die Praxis kommen, die sind schon so gut informiert. Und ich möchte nochmal dazu sagen, zu dem, was du gerade gesagt hast, war super gerade, die Psyche zeigt sich in der Körperhaltung. Wenn es mir schlecht geht, dann falle ich zusammen, die Schultern hängen nach vorne, ich laufe so. Und was macht die Zunge automatisch? Sie fällt nach unten, sie hat nicht mehr die Kraft, oben zu bleiben. Das heißt, Aufrichtung, Zunge, oben, Haltung. Also Haltung im wahrsten Sinne, ne? Die Körperhaltung außen und die innere Haltung meiner Persönlichkeit, meiner Seele. Deswegen bin ich ganz fest überzeugt, Körper, Geist und Seele müssen zusammen betrachtet werden. Und nicht wie früher, wie dann angefangen hat, die Studienrichtung hier Entwicklung Medizin und die Psychologie gehört nicht mehr dazu. Und die Zahnmedizin gehört auch nicht mehr dazu. Wir teilen das alles mal ab. Für mich gehört es dazu und es haben ganz viele schon diesen Blickwinkel, dass das wieder eine Einheit wird.
Stimmt, das sehe ich auch so. Obwohl unser Gesundheitsminister gerade eine Gesundheitsreform plant, ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast, von ganzheitlich bzw. allgemein zu speziell, zumindest mal habe ich das so verstanden, das, was in den Medien gezeigt wird, soll ja irgendwie aus diesen großen Krankenhäusern so Häuser kleine gemacht werden und die Krankenhäuser sollen sich auf ein bestimmtes spezielles Thema fokussieren, damit der Patient, Patientin da ganz, also nicht ganz, genau das Gegenteil, besser, qualitativ hochwertiger oder wie auch immer behandelt werden kann. Da frage ich mich, wenn gerade das, was du beschreibst, die richtige Richtung wäre ganzheitliche Betrachtung, im Gegenteil das Ganze aufmachen, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte mit den Psychologinnen zusammenarbeiten und Orthopäden und so weiter, was es alles gibt, anstatt die Fachrichtung aufzuteilen, das zu klein, klein, klein. Da geht es natürlich ums Geld, um die Kosten. Und also du erzählst das, in der Welt passiert was anderes, das ist jetzt wirklich sehr pauschal zusammengefasst. Deshalb sind natürlich so Leute wie du wichtig, die aufklären und durch die Welt reisen, sich auf die Bühnen der Welt trauen und diese Dinge sagen und aufklären. Und was machen wir denn damit? Also ich meine, was machen Ärzte damit? Siehst du auch eine Bewegung innerhalb deiner medizinischen Fachbubble, dass die Leute dann wirklich Ärzte, Ärztinnen auch schon so weit sind, dass die sagen, ich betrachte das ganzheitlicher oder siehst du die Bewegung da eher noch sehr leise?
Ich sehe das eher sehr leise. Also es gibt bei uns ja auch diejenigen, die eher die Implantate setzen, die nächsten machen nur Kieferorthopädie. Also da gibt es wenige. Gott sei Dank wären es mehr. Ich glaube, in meinem Bekanntenkreis sind schon ziemlich viele, die zahnärztlich, ganzheitlich denken. Aber das ist wohl scheinbar nicht das Gros. Das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Also für mich wäre das super, wenn es so Häuser wären. Da sitzt ein Zahnarzt und ein Kieferchirurg und ein Orthopäde und ein Physiotherapeut und alles die in einem Ort, sodass der Patient kurze Wege hat, aber ganzheitlich betrachtet wird. Weil natürlich kann ich der beste Chirurg sein, in welcher Hinsicht auch immer im Körper. Wenn ich da einen schiefen Winkel einbaue, beispielsweise im Knie oder in der Hüfte, dann hat der Patient irgendwann später auch Probleme im Kiefergelenk, weil das sind ja Achsen, die der Körper ausgleichen muss. Und irgendwann schafft er das nicht mehr auszugleichen. Mhm. Und dann weiß der Patient aber nicht mehr, er weiß den Zusammenhang ja nicht. Warum hat er denn jetzt hier Probleme, obwohl da vor Jahren mal eine Operation war?
Nicole, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Du hast in 5 Minuten den nächsten Termin, deswegen hasseln wir auch so ein bisschen durch die Folge. Trotzdem ist das so wichtig gewesen, dieses Gespräch. Und mir kommt gerade wirklich der Gedanke, wollen wir nicht mal Herrn Dr. Lauterbach mal anschreiben, ihm diese Folge weiterleiten und mal richtig rebellieren und sagen, was ist da los? Ja, ich verstehe natürlich den Hintergrund, das ist immer, es geht immer um Kosten, es geht immer um Sparen.
Du hast jetzt die Kosten zum zweiten Mal angesprochen. Meiner Meinung nach würden viel weniger Kosten anstehen, wenn gesagt wird, hey, das Kind im Kindesalter hat das und das was wir da sehen. Lass uns das doch so und so und so angehen. Ich glaube einfach daran, dass das viel weniger Aufwand wäre. Viel weniger Aufwand für den Patienten, viel weniger Aufwand für die Krankenkasse, viel weniger Aufwand für alle. Na, und nicht, wir fangen jetzt mal an, hier rum zu experimentieren und rumzudoktern. Es ist einfach meine Meinung, dass das viel weniger kosten werden.
Dann hast du aber noch viel zu tun, hör mal. Um das der Menschheit klarzumachen und den Politikern auch.
Ich bin der Meinung, die Menschen sind, jeder Mensch ist der eigene Arzt. Okay. Und ich setze einfach darauf, dass die Menschen wieder zu ihrem eigenen Bewusstsein zurückkommen. Okay. Und nicht, also wirklich mal fragen, warum. So wie ich es gemacht habe, so wie viele es in meinem Bekanntenkreis machen, einfach mal zu sagen, das hat bisher so nicht funktioniert. Also, was können wir ändern?
Verstehe. Das habe ich verstanden. Das ist super. Das heißt, dein Ansatz ist tatsächlich, jeden Einzelnen zu erreichen, jeden einzelnen Menschen, aber auch Eltern, die bei ihren Kindern frühzeitig ansetzen können und darauf schauen, wo die Zunge liegt, was das Mikrobiom macht. Mikrobiom heißt das so, ja. Und sich einfach vernünftig ernähren und so beobachten, atme ich jetzt durch die Nase und durch den Mund. Genau, so kriegen wir das hin. Wahrscheinlich. Weil die Politik zu überzeugen, Gesetze zu ändern, das wird eine große Baustelle, da brauchen wir ein paar Jahrzehnte. Ich danke dir, Nicole, vielmals für dieses wirklich ausführliche und wirklich Gespräch mit ganz, ganz viel Mehrwert, weil ich glaube, das gehört in die Welt und das interessiert oder das betrifft alle. Das betrifft alle. Nicht nur diejenigen, die schon Schmerzen haben, sondern bitte, bitte, bitte auch gerade bei kleinen Kindern oder bei Kindern allgemein insgesamt bitte ganzheitlich betrachten und nicht nur Schmerztabletten nehmen, wenn es zu spät ist. Es ist ja dann zu spät, so habe ich dich verstanden.
Natürlich möchte ich nicht sagen, keine Schmerztabletten. Ne? Also es gibt immer sinnvolle Sachen, wenn man Schmerztabletten braucht.
Ja. Klar, also nicht grundlos quälen, ne? Das ist wahrscheinlich, das ist dein Ansatz. Und trotzdem gucken, was können wir machen. Ja, dann gehe ich mir jetzt gerade mal mein Müsli machen nach diesem Gespräch und schaue mal ganz genau rein, was auf meinem Teller liegt. Und ich danke dir. Ich werde diese Folge durch die Welt bringen, versuchen in die Welt zu bringen. Und ich danke euch da draußen, alle, die zugehört haben. Und alles, was Nicole betrifft und ihre Arbeit und wie man mit ihr zusammenarbeitet, zu arbeiten kann, wie man sie buchen kann als Speakerin auf den Bühnen dieser Welt, das packen wir alles in die Shownotes. Und bei dir bedanke ich mich, liebe Frau Dr. Lenz, für deine Arbeit, für dein Tun, für dein Wirken. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal, weil ich glaube, dieses Thema hat auf jeden Fall Relevanz, um darüber noch öfter zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Ich nehme mir die Zeit, wenn es so sein sollte.
Mach das so. Danke dir vielmals. Bis bald.
Bis bald, danke.
So, am Ende melde ich mich nochmal solo zu Wort. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn auch du denkst, dass diese Folge mit Nicoles Geschichte und ihren ganzen gesundheitlichen Tipps in die Welt getragen werden soll und sich multiplizieren darf, dann mach gerne mit und leite sie weiter an eine Freundin, einen Freund oder an einen Menschen, von dem du glaubst, er oder sie braucht das genau jetzt. Wenn du noch mehr über Dr. Nicole Lenz erfahren möchtest, findest du ihre Kontaktdaten und alles über ihre Arbeit in den Shownotes. Ich danke dir vielmals für eine Bewertung in deiner Lieblings-App, ein Abo oder eine Nachricht über meine Kanäle. Das motiviert mich natürlich weiterzumachen und diese Geschichten in die Welt zu tragen. Sei ein Teil davon. Ich danke dir von Herzen. Deine Anna. Auch diese Folge wurde wie üblich produziert im Backstage von Anna Weimer und Marco Vereschi. Und nun aus dem Backstage.
Meine liebe Frau Dr. Nicole Lenz, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist, im Backstage erstmal. Und meine erste Frage ist mal zum Aufwärmen immer, womit stoßen wir heute an? Was hast du so dabei? Hast
Wasser.
Du dir Getränk mitgebracht? Wasser. Ja, sehr gesund und
Gefiltertes Wasser ist noch gesünder.
Perfekt. Ich habe einen Tee mit Ingwer drin, immer noch. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber das kriegen wir hin. Heute hast du einfach mehr oder viel mehr sowieso Redeanteil als ich. Und ich versuche bei jedem Hüstelchen einfach mich zurückzuhalten. Gut, damit wir deine tolle Botschaft in die Welt tragen können. Was denkst du, wer da alles im Publikum sitzt? Was stellst du dir da vor? Jetzt haben wir ein großes Event geplant. Frau Dr. Nicole Lenz kommt gleich auf die Bühne. Was glaubst du, wer da alles auf dich wartet?
Ganz viele gesundheitsbewusste Personen. Yes.
Jawohl. Nehme ich. Genau. Und was glaubst du, wie viele gekommen sind?
6.000.
Wow. Ja, nehmen wir. Checken wir ein. Und meine letzte Frage, bevor es dazu kommt, auf die Bühne zu gehen. Hast du jemanden mitgebracht, der dir persönlich am Herzen liegt?
Ja, meine beste Freundin und mein Partner.
Wow, okay, perfekt. Da freue ich mich drauf, sie gleich auch zu sehen. Und würde dir jetzt die Frage stellen, ob du bereit bist, auf die große Bühne zu kommen. Wenn ja, du nickst, dann geht's jetzt los mit deiner Anmoderation, liebe Nicole.